BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Der Juli hat früher geheißen Heumonat, ja, weil es die Zeit vom Heumachen ist in vielen Gegenden. Das Getreide reift auf den Feldern und die Ernte kann losgehen. Wenn alles schön wächst und gedeiht, kann jedoch ein Unwetter in Form von Hagel oder Starkregen die Ernte vernichten. Wobei ja heuer schon das ganze Jahr in vielen Gegenden zu nass und zu feucht ist. Die Menschen beobachten das Wetter seit jeher sehr genau und versuchen, mit Bauernregeln und Lostagen eine Vorhersage zu treffen. Im Juli sind deshalb viele Namenstage auch Wetterlostage. Und das wird unsere Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher heute nochmal nachdrücklich zeigen. Ich freue mich, dass sie heute wieder vom heimatlichen Chiemgau ins Münchner Funkhaus gekommen ist. Grüß Gott und herzlich willkommen, Dorothea.
Grüß dich, Johannes.
Ja, also ich habe den Eindruck, mag natürlich sehr subjektiv oder ist natürlich sehr subjektiv, dass der Juli besonders reich an bekannten Namen ist. Also Namen, die mir jedenfalls eigentlich schon sehr geläufig sind. Ulrich, der Bistumspatron bei mir zu Hause von Augsburg. Willibald, Kilian, der Frankenheilige, Benedikt von Nursia, Roland. Und jetzt dann noch stehen an zum Beispiel Margarete, Magdalena, Christoph, Jakob, Anna und im Schlepptau Joachim. Und außerdem, bin ich da nur subjektiv unterwegs oder könnte man da, an was mag das liegen?
Ja, das ist tatsächlich so, dass im Juli auffallend viele Namenstage oder Gedenktage von Heiligen sind, die tatsächlich als Taufnamen auch gewählt werden. Auch jetzt wieder, also wenn wir nur an die Magdalena denken, die hast du ja auch erwähnt. Mhm. Und es gibt da sehr viele Lenas und Lenis und Magdalenas und so. Und die Margarete genauso und so weiter. Christophorus, Jakobus, das sind alles Namen, die wir noch kennen. Ja. Also Christoph und Jakob kennt ja jeder und wir werden auch jetzt noch gern vergeben. Das mag daran liegen, dass der Juli, wie du vorher schon gesagt hast, einfach ein wichtiger Tag im bäuerlichen Umfeld war und ist. Und dass man da vielleicht Namen gern vergeben hat, weil man einfach den heiligen Gedenktagen da besondere Aufmerksamkeit gewidmet hat in diesem so wichtigen Ernte- und Heumonat.
Also über ihre theologische Bedeutung, über ihre Glaubensbedeutung hinaus sind sie halt in einer jahreszeitlich bedeutsamen Phase.
Sind sie in einer jahreszeitlich bedeutsamen Phase, das ist das eine. Und das andere ist, dass es tatsächlich eine relativ auffällige Häufung ist von Heiligen, die auch in der Volksfrömmigkeit eine große Bedeutung haben, weil ihre Geschichten so eindrucksvoll sind. Denkt man an den Christoph oder an die Magdalena, die da bei der Kreuzigung dabei war. Und die Margarete mit ihrem Drachen, da werden wir dann hinterher noch drauf kommen. Also das sind alles sehr schöne, bildhafte Erzählungen, wo sie die Leute was darunter vorstellen haben können. Und wo sie mitgelitten haben mit dem Schicksal der Heiligen. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die häufiger gewählt wurden. Und das sind wirklich einige jetzt im Juli, die wir nach wie vor als Taufnamen kennen.
Jetzt hast du in deiner Ankündigung, was du heute behandeln möchtest, auch geschrieben, vom Billwiss-Schnitt, da wirst du auch erzählen, habe ich noch nie gehört, desgleichen das Fest der Apostelteilung. Zwei Sachen, natürlich ganz, ganz unterschiedlicher Natur. Kurz, mach uns kurz neugierig nur, wir werden sie ausführlich gleich hören.
Ja, der Billwiss-Schnitter oder Billmes-Schneider, das ist ein ganz geheimnisvoller Dämon, den noch kein Mensch gesehen hat und der nachts durch die Kornfelder läuft und das Getreide zusammensichelt. Also der den Menschen die Ernte wegnimmt und deswegen fürchtet man den so furchtbar. Da hat man sich alle möglichen Schutzmechanismen ausgedacht, Vorkehrungen, um den Billwiss-Schneider oder Billmes-Schneider zu überlisten. Und die Apostelteilung, das ist tatsächlich ein Feiertag in Anführungszeichen. Das war jetzt nie so richtig ein arbeitsfreier Tag. Inzwischen ist er auch komplett aus dem heiligen Kalender, aus dem römischen Generalkalender gestrichen.
Das wäre heute aber.
Deswegen wollte man es erwähnen, weil das heute gefeiert wurde bis vor einigen Jahren. Unsere Großeltern haben es noch gekannt.
Dann aus deiner Heimat sprechen wir über die Irmengard vom Chiemsee.
Genau, eine ganz wichtige, nicht heilige, viele denken, die ist heilig, dabei ist nur selig gesprochen worden, aber da hat die Kirche manchmal ein Problem mit wichtigen Frauen. Die werden dann nur selig gesprochen. Da gibt es einige Beispiele und die Irmengard von Chiemsee hat morgen Namenstag und weil es so viele Irmis und Irmengards gibt, müssen wir da unbedingt drüber reden und denen morgen gratulieren.
Dann die Hundstage gibt es ja auch noch im Juli. Die beginnen wann genau?
Am 23. Juli.
Sagt man. Und dann nimmst du uns noch mit in den Biergarten.
In den Hirschgarten. Genau. In München. Aha. In den Hirschgarten, der größte, ich weiß nicht, ob es der größte Biergarten Münchens ist, aber ein sehr großer jedenfalls. Und da findet ein ganz bestimmtes Fest statt, was auch mit einer Heiligen zu tun hat. Und das hat eine ganz interessante Geschichte und die werden wir natürlich auch erzählen.
Wir reden über Namenstage im Juli, Lostage im Juli und dazugehöriges Brauchtum. Und die Dorothea Steinbacher hat es gerade angesprochen. Bis vor einigen Jahren war der 15. Juli auch ein Gedenktag zur Apostelteilung. Klär uns doch mal auf, ist vielen nicht mehr geläufig, wenn man jetzt einfach so mal sagt, Apostelteilung.
Ja, das ist auch ein komisches Wort, gell? Weil der Apostel, der Einzelne, hat sich ja nicht geteilt, sondern deutlicher macht es vielleicht ein anderes Wort für diesen ehemaligen Feiertag, der Apostelscheidtag oder die Zwölfbotenscheidung hat das auch geheißen. Das ist nämlich der Tag, an dem die 12 Apostel per Los entschieden haben, unter sich, angeblich haben die das losgezogen, wer in welche Richtung geht, um das Evangelium zu verkünden. Da haben sich die Apostel halt aufgeteilt und angeblich haben die gelost. Also woher man das weiß ich auch nicht. Aber das ist die Legende, das ist die Überlieferung. Und das haben die Menschen zum Anlass genommen, ihrerseits wieder zu losen. Und zwar haben sie um alles Mögliche gelost. Also manche haben zum Beispiel den Namen des Kindes ausgelost, das sie erwarteten. Also schwangere Frauen haben dann gern da 12 Zettel mit den 12 Apostelnamen beschriftet und zusammengefaltet und dann musste man blind einziehen und das war dann der Name für das zukünftige Kind, wenn es denn ein Bub geworden ist. Oder Frauen, die Kinder hatten oder die also auch für nahe Verwandte einfach einen Schutzpatron oder für sich selber einen Schutzpatron küren wollten für das nächste Jahr, hat man am Apostelscheidtag die 12 Apostel auf Namen geschrieben, Zettel gezogen. Und dann hat man, sagen wir mal, den Matthäus gezogen oder was und das war dann der Schutzpatron, Schutzapostel für das folgende Jahr. Man hat es sogar in der Kirche gemacht und das ist dann irgendwann verboten worden. Da wurden nämlich tatsächlich unter der Ägide des Pfarrers 12 Kerzen entzündet, auf die man vorher die Namen der 12 Apostel geschrieben hat. Und dann hat sich jeder Kerze ausgesucht. Und dann wurden vom Pfarrer die Apostel gezogen, also für jeden, der mitgemacht hat, ein Apostel gezogen und den Leuten dann zugelost. Dann war es aber so, dass es beliebtere und unbeliebtere Apostel gab. Und dann wurde aber öfter mal ein offizielles Nachziehen noch veranstaltet.
Wenn jemand gesagt bis hat, bis man zum gewünschten
ungefähr,
Namen kommt.
Ja, der gefällt mir nicht, den mag ich nicht. Das ist ein Versehen, da muss nochmal nachgezogen werden. Und es hat also dann, kann man sich ja vorstellen, was das für ein Gaudi war. Also das hat mit der Apostelscheidung oder mit dem Ernst
wirklich,
der Geschichte eigentlich
theologischen,
überhaupt nichts mehr zu tun gehabt.
Religiösen Hintergrund weit entfernt eigentlich.
Wenn sie die Leute wirklich ein Gaudi gemacht haben, um die Namen auszulosen und irgendwelche Schutzpatrone für Kinder und dann hat der nicht gefallen und dann haben sie nochmal gezogen und so. Und schließlich ist das dann verboten worden, also diese Losgeschichten an dem Apostelscheidtag. Und schließlich wurde dann auch der Gedenktag, der Feiertag aus dem Kalender gestrichen, sodass sich heute kaum mehr jemand daran erinnert, außer dass es noch Wetterregeln gibt. Und die halten eigentlich die Erinnerung aufrecht, weil wir die Wetterregeln, die werden immer noch weitergegeben, die kennen wir immer noch, nur dass die meisten Leute wissen, was Apostelteilung bedeuten soll, das wissen sie eben nicht mehr. Du hast zum Beispiel, ist Apostelteilung schön, also 15. Juli heute, kann das Wetter der sieben Brüder gehen und es gibt uns doch ein bisschen Hoffnung, weil der Sieben-Brüder-Tag, der ist je nach Interpretation, Siebenschläfer, haben wir schon drüber geredet, am 27. Juni oder 10 Tage später ist der Sieben-Brüder-Tag. Und mit dem Wetter haben wir uns ja jetzt einige Zeit rumgeschlagen.
Ziemlich lang rumgeschlagen, ja.
Und wenn es jetzt heißt, ist Apostelteilung schön, nämlich heute ein strahlend blauer
Blick
Himmel.
Blick aus dem Fenster und draußen,
genau, kann ja das Wetter der sieben Brüder gehen. Dann also die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht stimmt es ja tatsächlich. Und man sollte auf den Wind achten. Also vorhin, als ich hier ins Funkhaus gegangen bin, hat also kaum ein Wind geweht. Aber es kann ja sein, wenn man auf einer Alm ist oder irgendwo, wo es vielleicht ein bisschen exponierter ist, heißt es, wenn an Apostelteilung der Wind erst ab Mittag weht, im Jahr dann eine große Teuerung steht. Aus welcher Richtung der Wind aber kommt, in diesem Land alles wohlfeil frommt.
Da muss man jetzt draufhelfen, wie lässt sich das interpretieren? Da, also wenn jetzt der Wind aus Westen ein bisschen bläst, dann haben die Franzosen, geht es den Franzosen gut. Oder, und wenn er aus Böhmen kommt, dann haben die Tschechen eine gute Volkswirtschaft. Oder wie soll man das verstehen?
Das ist jetzt der zweite Teil dieser Bauernregel. Der erste Teil heißt ja, wenn an Apostelteilung der Wind erst ab Mittag weht, im Jahr eine große Teuerung steht. Also bis jetzt weder kein Wind. Also hoffen wir, dass überhaupt kein Wind mehr kommt heute. Mhm. Dann steht nämlich keine Teuerung an. Der zweite Teil, aus welcher Richtung der Wind aber dann kommt in der zweiten Tageshälfte, in diesem Land alles wohlfeil frommt. Also wenn der aus Westen kommt, dann haben die Franzosen Glück. Und wenn er aus Osten kommt, dann haben die Tschechen Glück. Oder je nachdem, auf welcher Höhe von Deutschland man so wohnt.
Jetzt lassen wir den Wind heute einmal weg, einfach.
Der weht einfach heute nicht.
Genau.
Und es wäre schön, weil es halt schön ist.
Von einem vergessenen und heute nicht mehr praktizierten Gedenktag haben wir gerade gehört, von der Apostelteilung, die man begangen hat am 15. Juli bis vor vielen Jahren. Und jetzt hören wir was, Dorothea, von einem ja sozusagen heidnischen oder, weiß nicht, wie soll man es nennen, heidnischen Brauch oder ja, Spuk, der aber auch die Menschen beschäftigt hat und zu entsprechenden Handlungen und zu entsprechendem Brauchtum geführt hat. Billwissschnitte. Ich muss echt sagen, jetzt bin kein studierter Volkskundler, bin aber seit vielen, vielen Jahren durch Volksmusik und Beschäftigung mit der ganzen Thematik, kehrt ja alles irgendwie dann zusammen, Tradition und Brauchtum und Tracht und Musik. Billwissschnitte ist mir noch nie untergekommen.
Ja, das ist tatsächlich eine ganz interessante Figur und auch nicht so abseitig, wie man jetzt denken mag, wenn man das noch nie gehört hat. Bei uns haben es eher Billmesschneider gesagt. Also bei uns waren jetzt Oberbayern, südöstliches Oberbayern, haben es Billmesschneider zu dem gesagt, weil Billwissschnitter ist für so ein oberbayerisches einen oberbayerischen Mund schwer auszusprechen. Aber tatsächlich heißt der Billwissschnitter oder Billwissschneider oder Billmesschneider. Manchmal ist es verballhornt worden. Dann
ja, aber weil du das jetzt gerade so sagst, das heißt, du sprichst jetzt von der Aussprache, aber dass es diese Figur gibt, das scheint ja dann weiter verbreitet gewesen zu sein.
Das ist weiter verbreitet gewesen und das ist nach den Forschungen, die ich so verfolgt habe, eigentlich im gesamten Mitteleuropa verbreitet gewesen, die Angst vor dieser Figur oder diese Idee, dass es so eine Figur gibt, das muss ich kurz sagen, was das ist. Der Billmesschneider oder Billwissschnitter ist also in der Zeit unserer Großeltern oder Urgroßeltern, je nachdem wie alt wir sind, eigentlich bis Anfang des 20. Jahrhunderts haben die Angst davor gehabt. Das ist ein böser Naturdämon gewesen dann in dieser letzten Zeit, mit zotteligen, verzausten Haaren, also heute wird man Dreadlocks oder Rasterlocken dazu sagen, aber der unbedingt verfilzte, verzottelte, zauselige Haare gehabt. Und meistens ist er so dargestellt, entweder als extrem groß und furchterregend. Es gibt aber auch Erzählungen, dass er ganz klein und fies und unsichtbar ist und so. Unsichtbar natürlich eh. Und dass er an seinen Füßen oder an den Zehen Scheren oder kleine Sicheln trägt. Und mit diesen Sichelfüßen geht er quasi quer durch das Kornfeld und sichelt da das reife Korn nieder.
Katastrophe.
Das ist eine Katastrophe für die Bauern, die auf die Ernte hoffen. Und jetzt ist es eben soweit. Jetzt ist quasi der Höhepunkt dieser ängstlichen Wetterbeobachtung, über die redet man ja seit dem Frühjahr schon, dass die Bauern das Wetter beobachten, ob zu feucht oder zu trocken, ob die Saat aufgeht, ob es nicht hagelt und stürmt oder alles absauft, weil es zu viel regnet oder so. Und jetzt ist der Höhepunkt dieser Sorge ums Wetter, weil jetzt ist das Getreide schön reif und es hat noch kein Hagel gegeben, der alles zerhäckselt hätte und kaputt gemacht hätte.
Ja, je nach Landstrich natürlich.
Je nach Landstrich.
Hat man jetzt gerade wieder gesehen, bei mir im Allgäu, an ganz vereinzelten Stellen. Und das punktuell haut es alles zusammen und ganz wenige hundert Meter oder Kilometer weiter ist nichts. Und Meteorologe hat es gesagt, das ist auch für die Profis ausgesprochen schwierig. Die Großwetterlagen können sie ziemlich gut beschreiben und vorhersagen, aber diese ganz kleinräumigen Entwicklungen, die sind nicht wirklich fassbar. Und darum ist man dem eher ausgeliefert dann.
Und erstaunlicherweise heutzutage immer noch. Und dann kann man sich vorstellen, dass die früher das ja meteorologisch wissenschaftlich nicht nachvollziehen konnten. So nach dem Motto, wie man jetzt heute erklärt kriegt, es gibt eine, die Großwetterlage ist so und da bilden sich kleine Gewitterzellen. Aber wir können nicht genau sagen, ob die jetzt nördlich oder südlich vom Chiemsee vorbeiziehen oder so. Weil du gerade erwähnst, letzte Woche gab es bei uns eben auch so ein kurzes Unwetter. Und auf der westlichen Chiemsee-Seite in Rimsting hat es also die Maisfelder zerhäckselt, dass da nichts mehr steht. Und 5 Kilometer weiter nichts. Ja? Und auf der Ostseite überhaupt nicht. Ja? Also das war wirklich so streifenmäßig oder punktuell. Hat es immer schon diese starken, verheerenden Unwetter gegeben. Und direkt daneben einfach nur regnet es halt einfach.
Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das ein bisschen herholt. Wie du sagst, wir können uns das wissenschaftlich erklären, was uns natürlich trotzdem die Situation der Betroffenen nicht besser macht. Aber um wie viel schlimmer müssen sich Leute damit dem ausgeliefert gefühlt haben, zu der Zeit, wo man keine Erklärung dafür hat finden können. Wieso trifft es uns und die 3 Kilometer weiter nicht?
Genau.
Und dann kommt man vielleicht auf so eine Figur,
die aber schon lang in den Köpfen der Menschen und in der Überlieferung rumgeistert. Weil es ja oft so ist, dass es auch nicht ganze Felder zerhagelt, komplett von vorn bis hinten, sondern oft ist es ja so ein Streifen. Also wenn man dann so durchfährt durch die Landschaft, dann sieht man, dass mitten im Feld ist es so ein Streifen von Getreide, der komplett platt, flach liegt. Ja? Und das ist dann das Gefährliche, weil das steht nicht mehr auf, das schimmelt und gammelt da unten und so. Und das haben sie sich damit erklärt, das muss ein böser Dämon sein, der also da mit Sicheln an den Füßen also einen Streifen durch das Feld niedersichelt. Und dem muss man natürlich irgendwie vorbeugen, dem muss man prophylaktisch bekämpfen sozusagen. Und da haben sie sich alles Mögliche ausgedacht, was man gegen den machen kann. Das sind aber ähnliche Vorkehrungen, wie die man schon in der gesamten Vegetationsphase getroffen hat, weil man da eben schon gewusst hat, wenn es auf die Ernte zugeht, dann kann es wirklich schlimm werden und deswegen muss man das Feld schützen, indem man zum Beispiel an allen 4 Ecken des Feldes geweihte Bäumkatzeln reinsteckt vom Palmsonntag oder die Schalen der geweihten Ostereier vergräbt oder gar ein ganzes geweihtes Antlassei vom Gründonnerstag vergräbt. Oder dass man zum Beispiel aus dämonenabwehrenden Pflanzen wie Haselnussstecken zum Beispiel so kleine Kreuzerl bastelt und an jedes Eck vom Feld so ein kleines Kreuzerl reinsteckt. Weil man natürlich gedacht hat dieser böse Bilvis-Schnitter oder Bilmes-Schneider, manchmal hat man auch gesagt, das ist der Teufel einfach in Person von diesem Getreide-Dämon da.
Satan persönlich.
Den kann man natürlich durch alle christlichen Symbole abhalten. Dass natürlich dann das Feld mit Weihwasser besprengt wird, dass man in der Zeit des Wachstums im Mai mit diesen Flurumgängen, da hat man ja auch schon die Fluren mit Weihwasser besprengt und mit Glocken beläutet, weil es immer geheißen hat, wo das Weihwasser auftrifft und wo der Schall der Glocken hinreicht, da ist es gesegnet und das vertreibt dann natürlich den Teufel oder diesen blöden, bösen Bilmes-Schneider.
Wenn ich nachfragen darf, wie dröselt man die Wortbestandteile auf, Herkunft oder etymologisch, wie lässt sich das, weil so Bilvis, was soll das sein?
Das ist das ist ein erstaunliches Wort, was für uns eigentlich so ganz fremd klingt. Gell? Das ist ein
Fantasiewort, ne?
Nein, das ist kein Fantasiewort, sondern das wird kompliziert hergeleitet durch die Sprachwissenschaftler. Da gibt es ein altenglisches Wort, das heißt Billewit. Und an dem wird es oft festgemacht, das Billewit heißt wohlwollend. Dieses Altenglische hat seine Genese natürlich, also kommt natürlich auch aus der Antike und ist dann irgendwie ins Altenglische und heißt Billewit. Und dieses Billewit heißt wohlwollend oder wohlwollende Götter oder wohlwollende irgendwelche metaphysischen Wesen oder so. Und das widerspricht ja eigentlich dem, wie wir den Billwiss-Schnitter oder Billmiss-Schneider im 19. 20. Jahrhundert kennengelernt haben. Genau. Und das ist nämlich auch eine ganz interessante Entwicklung, dass der ursprünglich waren, das wahrscheinlich in vorchristlicher Zeit, positive Naturgötter, die den Menschen zugetan waren, die für Fruchtbarkeit gesorgt haben. Also man nimmt an, dass es in der Zeit der Verehrung von Naturgöttern, also die Natur war göttlich. Die Bäume wurden verehrt, Felsen, Steine, Berge, Wasser. In diesen Naturgottheitzeiten war der Billewit oder die Billewit offensichtlich ein positiver Naturgott oder Naturdämon, der auch für die Fruchtbarkeit der Frauen zuständig war, weil es da ja auch entsprechende Bräuche dann gibt und vor allem für die Fruchtbarkeit der gesamten Natur, also der was da so wächst. Und dann ist es in der Zeit der Christianisierung umgedreht worden, wie das ja oft der Fall war, wenn vorchristliche oder antike Gottheiten, die sehr verehrt wurden, wie die Diana ist das beste Beispiel dafür, die Diana, die Göttin der wilden Natur, die dann im Christentum durch die Maria ersetzt wurde und dann wurde die Diana einfach zu einer Hexe erklärt, zu einer bösen Hexe, die man austreiben muss. Und genauso ist es offenbar diesen Vorläufern dieser Bilves oder Bilmes gegangen, diesen Billewit. Die wurden dann zu bösen, erst männlichen Dämonen erklärt, weil es im Hochmittelalter und im späten Mittelalter heißt, man muss sich hüten vor den Schüssen oder vor dem Schuss des Billewit. Da war es ein Mann, der geschossen hat, böse Geschosse von sich gegeben hat. Dann wurden es plötzlich Frauen und aus dem 16. und 17. Jahrhundert gibt es aus Ratsprotokollen, weiß man das, also das ist tatsächlich verbürgt, Nachweise, dass Frauen hingerichtet wurden, weil sie gepillwisst haben. Also da ist es schon zu einem Tätigkeitswort geworden, zu einem Verb geworden, dieses Pillwiss.
Das heißt, diese Vorstellung von dieser Figur oder diesem, war verbreitet.
Die war sehr weit verbreitet offensichtlich und zwar in vielen Ländern. Das kam also eben offensichtlich aus Westen und war da in dem gesamten großen Mitteleuropa verbreitet. Nicht im Norden von Skandinavien, sondern im Süden von Skandinavien. Viele haben versucht, das dann an slawischen Wörtern auch festzumachen, dieses Billwiss. Aber da ist man sich nicht so ganz sicher. Aber es hat sich dann reduziert, ist ein bisschen geschrumpft. Im Westen irgendein Wissenschaftler hat geschrieben, im Westen bröckelte das dann, also da wurde die Figur irgendwie vergessen. Aber es ist bis vor 100 Jahren ungefähr, haben die Leute bei uns in Bayern und rundherum, also Richtung Osten, dann eher so Richtung Tschechien, Böhmen, dann auch den Osten Deutschlands, Thüringen, Sachsen, Erzgebirge. Da haben die Leute Angst gehabt vor dem Billmiss-Schneider oder Billwiss-Schnitter. Und das hat sich dann irgendwo so auf das südöstliche Deutschland und zentrale Mitteleuropa konzentriert. Und das ist wirklich eine spannende Figur. Man hat sich dann das erklärt mit irgendwelchen, irgendeiner hat einmal geschrieben, das sind Kaninchen, die sich durchs Feld fressen. Aber ich meine, ein Kaninchen, was den Weizen streifenweise abfrisst, das ist wohl eine Erklärung, die nicht zutrifft. Na. Aber dieser Billwiss-Schnitter, es gibt dann auch Versuche, den grafisch darzustellen natürlich. Und das ist teilweise wirklich so eine Figur mit so einer kreislichen großen Nase und ganz lange Zottelhaar und besonders eindrucksvoll natürlich diese riesigen Füße mit den kleinen Sicheln an den Füßen. Und wenn man sich vorstellt, dass unsere Vorfahren so eine Figur gesehen haben und sich gedacht haben, da gibt es Dämonen, die in unser Feld eindringen und da breite Streifen von Getreide niedersicheln, da haben die natürlich eine Menge Vorkehrungen getroffen. Und im Übrigen, auch wenn das Getreide eingebracht wurde, können wir vielleicht hinterher noch drüber reden, wenn das dann quasi schon im sicheren Hafen war, war es mitnichten sicher. Da hat man dann auch die erste Garbe mit Weihwasser besprengt und ich weiß nicht was alles für christliche Symbole in die erste Garbe gelegt oder in die Tenne gelegt, wo dann das Getreide gelagert worden ist, weil man dem Bilvis Schnitter sogar nachgesagt hat, dass er quasi telepathisch per Zauber die Ernte irgendwie verderben kann oder das
Stadel,
Getreide,
Tenne,
genau,
oder,
das Getreide aus der Lagerstadt entfernen kann.
Vom Chiemsee kommt unsere Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher. Und am Chiemsee, beziehungsweise im Chiemsee, gibt es im Juli auch einen bedeutsamen Tag, der für deine Region ein wichtiger Namenstag, kann man nicht sagen, aber Gedenktag ist. Und zwar der Irmengard-Tag.
Der Irmengard-Tag. Also der ist tatsächlich, da wird der Namenstag der Irmengard gefeiert. Das ist morgen am 16. Juli. Und es gibt ein Irmengard-Fest auf der Fraueninsel. Das war gestern, weil das nämlich an dem Sonntag gefeiert wird, der dem Namenstag oder Gedenktag der seligen Irmengard am nächsten liegt. Und deswegen war ich gestern auf dem Chiemsee-Schiff und bin auf die Fraueninsel gefahren und habe also an dem Irmengard-Fest teilgenommen. Und das ist wirklich eine sehr eindrucksvolle Veranstaltung. Und zeigt einmal, wie wichtig diese Irmengard immer noch für die Fraueninsel insbesondere ist und auch für die Umgebung des Chiemsees. Weil ich glaube, jeder, der am Chiemsee wohnt, mindestens 1, 2, 3 Irmengards kennt. Also der Name dieser Schutzpatronin des Chiemgaus, als diese auch gilt, der Name wird tatsächlich sehr häufig als Taufname vergeben. Vielleicht jetzt aktuell nimmer, wo es also so viele Emmas und Mias und so gibt. aber ich kenne, ich weiß nicht wie viele Irmengards, sehr, sehr viele Irmis, Irmengards, Irmingards. Der Name ist extrem verbreitet im Chiemgau und erinnert eben an diese Schutzpatronin des Chiemgaus, die selige Irmengard, die eine der ersten oder die erste Äbtissin gewesen sein soll in dem Benediktinerinnenkloster auf der Fraueninsel. Und dieses Kloster ist ja gegründet worden von Tassilo, dem man ja nachgesagt hat, oder beziehungsweise er hat es von sich selber behauptet, dass er wahnsinnig viele Klöster gegründet hat. Deswegen heißt es immer wohl von Tassilo gegründet, 782, dieses Kloster auf der Fraueninsel. Das war immer sehr eng verbunden mit dem Salzburger Kloster auf Nonnberg, auch ein Benediktinerinnenkloster. Wenn man sich dafür interessiert, dann sollte man mal beide Klöster und beide Kirchen besuchen und da kann man nämlich, da haben romanische Fresken entdeckt, die mit ganz großer Sicherheit von entweder dem gleichen Maler oder der gleichen Malerschule ausgeführt wurden. Also da ist eine ganz enge Verbindung, auch eine enge klösterliche Verbindung immer vom Nonnberg in Salzburg auf die Fraueninsel da gewesen. Es war ja zwischendurch auch salzburgisch, das Kloster auf der Fraueninsel. Also die Verbindung ist sehr eng. Und heute noch sind Klosterschwestern, Benediktinerinnen in dem Kloster auf der Fraueninsel, betreiben ein Seminarzentrum. Das Kloster hat sehr viele Aufs und Abs erlebt. Es hat im 10. Jahrhundert, 900 und noch was, einen riesengroßen Brand gegeben, der sehr zerstörend gewesen sein muss. Angeblich waren es die Ungarn. Die waren ja da sehr gefürchtet in der Zeit. Bis zur finalen Schlacht, wo ja dann auch der Ulrich, der vor kurzem auch einen Namenstag gehabt hat, der angeblich eingegriffen hat. Und zwar nur durch das Gebet hat er die Schlacht am Lechfeld entschieden. Genau, da ist es niedergebrannt und es wurde ständig wieder aufgebaut und neu gebaut und wieder verändert und so. Und in der Säkularisation ist das Kloster tatsächlich aufgelöst worden. Das war ein ganz großes Drama, nachdem im 19. Jahrhundert das schon sehr vernachlässigt war und nur noch wenige Schwestern im Kloster waren. Und dann 1803 ist es eben tatsächlich aufgelöst.
Also du meinst 18. Jahrhundert, da ging es schon nieder, oder?
Nein, im 18. Jahrhundert waren ja Schwestern noch da und dann kam die Säkularisation, dann ist es offiziell aufgelöst worden. Dann hat aber Ludwig I., damals noch als Kronprinz und später dann als König Ludwig I., sehr viel Brauchtum und auch sehr viele Klöster wieder zugelassen und installiert.
Wie hier in München Bonifaz und dem mit Andechs zusammen
zum
Beispiel, ja.
Und da hat er auch das Fraueninsler-Kloster durfte wieder besetzt werden und durfte weiter bestehen, aber unter der Bedingung, wie es bei vielen Klöstern er das so gemacht hat, dass sie sich der Schule, der Erziehung widmen. Und so haben die Fraueninsler Klosterschwestern dann auch eine Schule aufgemacht. Und trotzdem ist es im 19. Jahrhundert sehr mühsam gewesen.
Ach so,
das wollte ich damit sagen. Sehr mühsam gewesen. Es waren nur wenige Schwestern. Die Fraueninsel war nicht so wie heute, wo ständig sehr viele Menschen die Fraueninsel besuchen, wo eine prima Infrastruktur herrscht. Da sind ja dann die Maler gekommen und haben sich in leerstehenden Gebäuden eingenistet und das wäre ein eigenes Thema. Auf jeden Fall haben dann diese Schule wieder zu einer Blüte geführt, dieses Klosters. Und erst vor wenigen Jahrzehnten ist dieser Schulbetrieb aufgegeben worden zugunsten eines Seminarzentrums. Und das sind jetzt sehr viele Menschen, die diese Seminare besuchen. Und es ist also ein blühendes Kloster im Moment.
Ein schöner, also ich war bisher, glaube ich, nur zweimal auf der Insel und ein wunderbarer Ort, auch ein Rückzugsort, wenn man so will, wo man wunderbar durchschnaufen kann und
Sollte man allerdings in den Wintermonaten hinfahren, wenn man einen ruhigen Rückzug
Ja, klar, der Tourismus macht sich schon ein bisschen wuselig.
Also dann. An einem Sommerwochenende sollte man da nicht hinfahren, weil unglaublich viel los ist.
Ja.
Aber tatsächlich, die Schwestern haben einen Rückzugsort, weil du gerade von Rückzugsort sprichst. Ich habe mal an einer Veranstaltung im Kloster teilgenommen und da durften wir exklusiv diesen Ort sehen. Das ist ein kleiner Garten von hohen Mauern umgeben, wo tatsächlich nur die Schwestern rein dürfen, niemand sonst.
Mhm.
Und das ist der Ruhe- und Rückzugsort der Schwestern, die ansonsten keinen Schritt aus dem Kloster machen können, ohne von 100
Handys oder so.
Von 100 Handys fotografiert zu werden. Genau. Dann findet das Irmingard-Fest statt, immer an dem Sonntag, der dem Namenstag der seligen Irmingard am nächsten liegt. Und das war eben gestern.
Ja.
Und das ist eine Inszenierung wie vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, die Gebirgsschützen holen den Pfarrer ab und dann fahren die alle auf dem Boot. Und dann gibt es einen Festgottesdienst. Und während der Festgottesdienst in Münster stattfindet, kam ich dann hin, wo die Blasmusik, die dann wiederum den Festzug begleitet, die haben also schon vor der Kirche draußen gewartet, mit ihren Instrumenten so nebenbei. Also das war ein wunderbares Bild. Und dann ist der Festgottesdienst aus und dann kommt der Zug aus. Oft ist sogar ein Bischof da und der Pfarrer oder zumindest drei Pfarrer und die Ministranten. Und dann kommen die Klosterschwestern. Dann werden teilweise noch die Reliquien der seligen Irmingard mitgetragen, die normalerweise in einer Kapelle in Münster aufbewahrt werden. Und dann kommen die ansonsten Festgottesdienst-Teilnehmer und Teilnehmerinnen in einem langen Zug. Geht es dann also vom Münster raus am Gasthof Linde vorbei und dann runter in den Klosterhof, der offen ist. Da stellen sich die Gebirgsschützen auf und dann tritt also dieser Gebirgsschützenhauptmann vor und gibt dann so Befehle. Man fühlt sich dann, also ich fühle mich dann erinnert an Andreas Hofer oder irgendwie sowas, wo die dastehen mit so Hellebarden und dann so Gewehren.
Eindrucksvoll.
Es ist wirklich sehr eindrucksvoll und da werden da Salven abgefeuert, dass man sich denkt, das Kloster bricht zusammen. Und da erzittert der Boden und so. Und dann heißt es wieder Sicherheit und da müssen die Gewehre gesichert werden. Ich bin ja sonst nicht so militärisch unterwegs, also ich fand das sehr beeindruckend gestern. Genau. Und da wird also an die selige Irmingard gedacht, aber wird auch daran gedacht natürlich, dass dieses Kloster mit Nonnen besetzt immer durch die Jahrhunderte geschützt werden musste und geschützt wurde durch die Bewohner des Chiemsees, die also auf dieses Kloster sehr gesetzt haben, weil es gab da eine Armenverköstigung in dem Kloster, es gab die regelmäßigen jährlichen Spendtage, wo die Leute von weit her auf die Fraueninsel gefahren sind und da eben Almosen bekommen haben, was zu essen bekommen haben. Und das heißt ja schon, zu Zeiten der seligen Irmingard hätte es keine Not im Chiemgau gegeben. Also die hat sich immer gekümmert.
Das wollte ich gerade sagen. Woher kommt die Verehrung? Was schreibt man ihr zu? Schreibt man ihr zu, dass sie wundertätig unterwegs war? Gehen Wunder auf sie zurück? Oder einfach, jetzt, wie du gerade andeutest, weil sie selber so ein großzügiger, barmherziger Mensch war?
Man dichtet ihr auch Wunder an, wobei man das natürlich nicht weiß, ob das hinterher ihr dann nachgesagt wurde. Es heißt jedenfalls, es hat im Chiemgau und auf dem Chiemsee keine Not gegeben zur Zeit der seligen Irmingard.
Da reden wir um die Zeit 850 oder sowas.
833 ist sie geboren und 866 ist sie gestorben. Also das Geburtsjahr mag auch 31 sein, da ist man sich nicht ganz einig, aber 866 ist sie gestorben und tatsächlich an dem 16. Juli 866, weil man nämlich ihr Grab gefunden hat, tatsächlich in Münster, in dem alten Teil der Kirche, ihr Grab gefunden hat und wo die Gebeine erhoben wurden, so nennt man das, wenn das Grab aufgemacht wird und die Gebeine eben gesichtet werden, rausgenommen werden, hat man ein Bleitäfelchen gefunden, auf dem drauf stand, das sind ungefähr die Gebeine der seligen Irmingard gestorben und dann genau das Todesdatum 866. Eine Kopie von diesem Bleitäfelchen kann man sehen in der Torhalle, das eines der wenigen noch erhaltenen karolingischen Bauwerke in Bayern überhaupt, die ist original karolingisch erhalten. Das war früher die Torhalle des Klosters, wo man so mit so einer Durchfahrtsmöglichkeit oder Durchreitmöglichkeit. Und da ist im ersten Stock eine Ausstellung unter anderem von diesen Bleitäfeln. Mhm. Und das bedeutet eben auch, dass es eine sehr authentische Heilige ist. Mhm. Nicht irgendeine, die angeblich in Nordafrika gewirkt und man weiß es nicht und dann Märtyrerin und keiner weiß es genau. Mhm. Und es gibt nur diese Geschichten, sondern von der Irmingard hat man tatsächlich greifbare Nachweise. In dieses Bleitäfelchen mit dem Todesdatum. Man hat die Gebeine. Zwischendurch war der Kopf nicht da, muss man sagen. Man hat dann aber festgestellt, erst vor relativ kurzer Zeit, dass bei der ersten Erhebung der Gebeine im 11. Jahrhundert war das der Abt von Seon, den Kopf mitgenommen hat. Mhm. Und weil die Seoner auch eine Reliquie der seligen Irmingard haben wollten. Und vor kurzem wurden die Gebeine zusammengeführt und sind jetzt vollständig auf der Fraueninsel. Also das ist etwas zum Anfassen. Das ist eine Heilige, die tatsächlich, Selige, die tatsächlich gelebt hat, wo man Nachweise hat. Und sie ist eine Urenkelin Karls des Großen. Also man weiß genau, wer das war. Deshalb kommt wohl diese starke Verehrung für die Irmingard. Wurde aber auch immer schon vom Kloster sehr gefördert, diese Verehrung.
Dorothea Steinbacher erzählt uns von der Patronin des Chiemgaus, wichtige Heilige, wichtige Person für die Region, Selige, wenn man sie Gedenktag morgen. Und was wir noch besprechen müssen, weil du vorhin von Fund gesprochen hast, karolingischer Bau und von den Gebeinen, die man gefunden hat. Und jetzt aber vor nicht allzu langer Zeit auch ein für die Archäologen und für die Historiker ein wichtiger Fund an diesem Ort.
Ja, ein sensationeller Fund, also total begeisternd. Die Pressemeldung ist so vor einem halben Jahr ungefähr rausgegangen, dass die Geophysiker die haben Bodenradarmessungen vorgenommen. Das heißt, die haben die einzige freie Wiese noch auf der Fraueninsel. Das ist nämlich nördlich von dem Lindenplatz, wo diese Tassilolinde und die Marienlinde stehen. Da ist noch eine freie Wiese, wo die Kinder Fußball spielen. Und da haben sie eine Bodenradarmessung vorgenommen. Das heißt, da steht nichts außer Wiese, aber mit diesem Bodenradar kann man also schauen, wenn da Grundmauern oder Gebäudereste unter der Erde vorhanden sind. Und zwar haben sie gesucht, die Fundamente der Martinskirche, die nachweislich da gestanden ist, auf dem höchsten Punkt der Insel und die in der Säkularisation abgerissen worden ist. Und dann haben sie tatsächlich diese Fundamente der Martinskirche gefunden, die also ausgeschaut hat wie auf einem Stich von Michael Wening. Und dann waren sie ganz glücklich. Und dann hat sich aber 20 oder 30, 40 Zentimeter drunter nochmal eine ältere Schicht von Fundamenten gezeigt, von der man überhaupt nichts gewusst hat. Und das ist ein achteckiger Bau. Ein Oktogon, also für das es überhaupt keine Nachweise gibt, für das es überhaupt keine Anzeichen gab, für das es, wo man überhaupt nicht
also
damit gerechnet
keinen,
hat.
Also auch in keinen Klosterunterlagen,
überhaupt
Plänen?
Überhaupt nicht. Also das war total überraschend. Die Fraueninsel haben es nicht gewusst, die Klosterleute haben es nicht gewusst, die Bodendenkmalpfleger haben es nicht gewusst und jetzt haben sie ein wunderbares Oktogon gefunden, haben das auch jetzt schon im Computer dreidimensional dargestellt. Das ist etwas sehr Seltenes nördlich der Alpen. Man kennt also nur zwei abgegangene Oktogone in Bamberg und in Würzburg St. Gallus. Und jetzt ist man dabei, das zu erforschen. In der Mitte ist so eine kleine Säule, eine runde Säulenreihe und nach außen, also wie bei so einem vierblättrigen Kleeblatt im Prinzip, muss man sich vorstellen, so breite Balken, die dann ein Achteck ergeben. Und man weiß überhaupt nicht, zu was es gedient hat. Man hat dann vermutet, dass es vielleicht nach dem Tod der seligen Irmengard als Grabkapelle oder Grabkirche entworfen worden ist. Hat 19 Meter Durchmesser, ist riesengroß, also sehr beeindruckend.
Und zeigt mal wieder die Fraueninsel einen Besuch wert, auch wenn es dadurch noch wuseliger wird.
Wahrscheinlich, ja.
Dorothea Steinbacher bei uns. Nach den Nachrichten reden wir weiter über Margareta, Magdalena, Christophorus, Jakobus und was uns noch so einfällt. Hundstage haben wir auch noch.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. In der vergangenen Stunde haben wir was gelernt vom Bilvisschnitter, von der Apostelteilung, dann von der seligen Irmengard von Chiemsee, die für die Region eine ganz bedeutende Figur ist. Viele Irmengards sind dort anzutreffen. Wir sind darauf hingewiesen worden, dass es auf der Fraueninsel einen neuen, sensationellen archäologischen Fund gibt. Sie können unsere Sendung nachhören als Podcast, natürlich wie gewohnt auf brheimat.de. Ich freue mich, dass sie bei uns im Studio ist, die Brauchtumsexpertin von BR Heimat, Dorothea Steinbacher. Nochmal herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ja, diese Stunde haben wir auch noch einiges vor. Margareta, Magdalena und Christophorus werden uns da unter anderem begegnen. Und dann machen wir auch noch einen Ausflug in den Biergarten. Müssen wir schon, oder?
Unbedingt.
Unbedingt. Das Brauchtum im Juli. Namenstage, Lostage mit Wetterregeln verbunden und das dazugehörige Brauchtum. Darüber erzählt uns Dorothea Steinbacher. Bekannt oder zu den bekannteren Namen, die jetzt im Juli anstehen, gleich noch in dieser Woche am Samstag, 20. Juli, haben wir die Margarete. Die kehrt zu den drei heiligen Madeln. Das ist schon diese Margarete, gell?
Das ist diese Margarete von Antiochien, die kehrt zu den drei heiligen Madeln. Das ist die Margarete mit dem Wurm, die Barbara mit dem Turm und die Katharina mit dem Radl, das sind die drei heiligen Madel. Also das ist diese Margarete mit dem Wurm. Und der Wurm in dem bayerischen Spruch, das ist der Drache, den sie besiegt hat. Und der Drache steht natürlich für das Böse, für den Satan, für das Antichristliche. Das heißt, es ist eine sehr frühe Heilige, die also schon bei der Installierung des Christentums geholfen hat. Also auch sie ist angeblich in dieser sehr frühen Christenverfolgung im 3. Jahrhundert als Märtyrerin ums Leben gekommen und war der Legende nach eine ganz standhafte Jungfrau, die ihr Leben Christus gewidmet hat. Ihr Vater war heidnisch und dem war das ein Dorn im Auge und er hat sogar die eigene Tochter angezeigt. Dann wollte aber der heidnische Präfekt sie gern zur Frau nehmen, das wollte sie aber nicht und da wurde sie dann schließlich da umgebracht. Als Märtyrerin ist sie gestorben. Vorher aber, als standhafte christliche Jungfrau, hat der Teufel immer versucht, sie zu verführen, auch in Form eines Drachen zum Beispiel, der sie angeblich verschluckt hat. Und dann ist sie aber unversehrt aus dem Bauch des Drachen wieder freigekommen, indem sie einfach das Gebetszeichen, das Kreuzzeichen geschlagen hat. Und dann ist sie aus dem Bauch des Drachen wieder freigekommen. Deshalb, und das finde ich ganz kurios, wurde die Margarete immer als Beschützerin und Patronin der schwangeren und gebärenden Frauen verehrt. weil sie so leicht aus dem Drachen rausgekommen ist, dass die gehofft haben, dass die Margarete ihnen zu einer leichten, sanften Geburt verhelfen kann. Mhm. Ähnlich wie im Übrigen die Verena in der Schweiz. Das ist ja das Vreneli, das ist ja ganz berühmt, eine sehr verehrte Heilige in der Schweiz, die in einer Höhle gelebt hat und auch und deshalb auch als Patronin der Schwangeren verehrt worden ist. Die Margareta von Antiochien wird also deswegen immer dargestellt mit dem Wurm oder mit dem Drachen. Und ganz oft, das finde ich auch sehr nett, man muss lernen, diese Bilder zu lesen, ist der Drache recht klein im Vergleich zu ihr. Das heißt, sie ist viel größer und stärker und mächtiger als der Drache. Mhm. Und ganz oft hat sie den an so einer Art Hundeleine, an so einem Strick und führt da so einen kleinen Drachen spazieren. Das heißt, sie hat ihn gebändigt, sie hat ihn bezwungen, sie hat also den Satan und das Böse und den Antichristen bezwungen.
Weil du das gerade sagst, das erscheint mir ziemlich wichtig, wenn man, dass man, wie nennt sich das in der Fachsprache, ich denke, Ikonografie. Genau. Also, dass man versteht, Bilder zu lesen. Es mag dem modernen Betrachter, den mag es ja manchmal ein bisschen lächerlich anmuten, wie manche älteren Darstellungen so sind. Also aus meinem Eindruck jetzt raus, vor 1500, wenn man in Mittelalterdarstellungen geht und wo man ja ein bisschen lächelt über Größenverhältnisse und so weiter und so fort, aber man bräuchte sozusagen eine Handreichung, um so ein Bild richtig zu deuten und richtig zu verstehen, kommt mir fast vor.
Ja, unbedingt. Das ist tatsächlich.
Weil dann kriegt man die Ernsthaftigkeit des Bildes mit. Ansonsten sage ich mal, was für eine Leichtgläubigkeit oder naive Gläubigkeit oder Frömmigkeit. Aber wenn man das zu deuten versteht, dann blickt man in die Tiefe.
Ja, und deswegen finde ich es ja so spannend. Deswegen habe ich unter anderem Kunstgeschichte studiert und christliche Ikonografie betrieben. Also christliche Ikonografie, wie du richtig sagst, ist tatsächlich die Lehre davon, wie ich Bilder lesen kann. Also Ikonos und Graphein, also was ist auf dem Bild geschrieben? Und auf dem Bild, wenn ich ein Bild sehe von dieser, von einer Prinzessin, weil die soll ja eine hochwohlgeborene Prinzessin gewesen sein, diese Margareta von Antiochien, mit einer Krone, eine junge, hübsche Frau mit einer Krone, die an einem Strick einen kleinen Drachen umeinander führt. Das mag erst einmal eigenartig erscheinen und vollkommen unverständlich. Und deswegen finde ich das so bedauerlich, wenn dann viele Leute in Kirchen oder sonstige religiöse Bauwerke reingehen, gehen rundherum, sehen einen Haufen Gold und komische Bilder und gehen wieder, weil sie das nicht lesen können.
Weil sie im Grunde genommen nichts verstanden
haben. Ja, und
das
ist ja eigentlich so unglaublich spannend, wenn man diese Geschichten dahinter kennt. Und deswegen gehe ich diesen Geschichten so gern nach und erzähle die Geschichten auch, weil ich finde, das trägt dazu bei, dass man also auch unsere Vorfahren versteht und auch versteht, wie die Leute gedacht haben und wie die manipuliert wurden, wie sie beeinflusst wurden, dadurch, dass sie von dieser Bilderwelt umgeben waren mit schrecklichen Drachen und Fegfeuer und so weiter.
Vor dem Hintergrund wird es wahrscheinlich dann auch zweitrangig, wenn man einen Blick auf die tatsächliche Geschichte wirft. Wenn man jetzt als nüchtern denkender Mensch ergründen will, ja Moment einmal, wie sind denn die genauen biografischen Daten von dieser Margarete? Wer sagt mir denn das? Wo steht denn das? Wie ist denn die historisch wirklich real fassbar? Da macht es einem Franziskus natürlich leichter oder einem Ignatius von Loyola oder wie auch vorhin immerhin nur die Irmengard, die zwar auch schon 866 gestorben ist, aber von die man auch noch historisch wirklich greifen kann. Mit der Margarete tut man sich da schwerer.
Da tut man sich wirklich sehr schwer und man ist auch überzeugt davon, dass es die Margarete in Wirklichkeit gar nicht gegeben hat, obwohl die Menschen das 1500 Jahre lang mindestens fest geglaubt haben. Mag sein, dass da irgendwelche Geschichten von Königstöchtern, die vielleicht real existiert haben, irgendwo sich reingemischt haben. Man nimmt aber an, dass diese Margareta eine Person ist, die vielleicht auch erdacht ist und die einfach auf vorchristliche Fruchtbarkeitsgöttinnen gefolgt ist, wie so viele angebliche weibliche Heiligenfiguren in der fruchtbaren Zeit, in dieser Sommersaison, in der Erntesaison. Da gibt es ja viele, die um reiche Ernte, um gutes Wetter angefleht werden, auch die Margarete unter anderem.
Das finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Dann kommt man ja fast zu dem Schluss, dass im Grunde genommen die mangelnde Historizität oder Geschichtlichkeit dieser Figur eigentlich der Botschaft, die über sie ausgedrückt und vermittelt werden soll, gar keinen Abbruch tut.
tut überhaupt keinen Abbruch, weil es geht um die Botschaft. Es geht darum, dass es heißt, da war eine junge Frau, die nur mittels Gebet quasi oder ihre religiöse Überzeugung das Böse besiegt hat. Mhm. Das ist eine schöne Geschichte, die ausgeschmückt wurde mit, das Böse wird da so als Wurm, als Drache, als Viech dargestellt, und das war natürlich eine wunderschöne, blond gelockte Prinzessin mit wunderbaren
Brokatkleid und integer.
Und so weiter. Und die war dann auch noch mit ganz vielen Freundinnen und Jungfrauen unterwegs. Und da gibt es ja unglaublich viele bildliche Darstellungen. Und das hat man sich dann so ausgemalt. Die Menschen haben sich die Geschichte merken können mit dem Wurm und mit dem Drachen und mit dem Verschlucken und so. Und so ist die Margarete ja auch eine ganz beliebte Taufpatronin geworden. Also es gibt viele Margareten, die Gretel ist in viele Sprüche eingegangen. Also das war ein sehr verbreiteter Taufname.
Wenn man im Heiligen Kalender schaut, Margarete, jetzt am kommenden Samstag, am 20. Juli, der Gedenktag, da findet man auch noch Elias. Und dann, Dorothea, steht da Vilgefortis, heilige Kümmernis, also... Auch wenn man sie unter den Heiligen und dem Heiligen Kalender vielleicht ein bisschen auskennt, manchmal staunt man schon, was es alles so gibt. Heilige Kümmernis, was darf man sich da vorstellen?
Ja, also das ist wirklich eine der erstaunlichsten Figuren, die man sich da so ausgedacht hat. Die hat man sich nämlich mit Sicherheit ausgedacht, das darf man mit Fug und Recht sagen. Die heilige Vilgefortis wird, das kommt von Virgo Fortis womöglich, also die tapfere Jungfrau. Virgo Fortis, das ist dann verballhornt worden im Deutschen zu Vilge Fortis und ein Sankt davor, also schon hat man eine weibliche Heilige. Aber das ist ein totales Missverständnis eigentlich, weil dargestellt wird diese Heilige als ans Kreuz genagelt, frontal den Betrachter anschauend, meistens mit offenen Augen, sogar mit langen, lockigen Haaren und mit einer langen Tunika bekleidet, also mit einem Kleid und einem Gürtel und einem Bart, einem längeren Bart, der deutlich erkennbar ist. Mhm. Und das ist die heilige Vilgefortis. Und diese Geschichte, die sich um diese Legende, die sich um diese Darstellung, es geht eigentlich um diese Darstellung, entwickelt hat, die ist, dass es eine natürlich christliche Jungfrau, tugendhaft und so weiter war, die von einem heidnischen Verehrer begehrt war oder überhaupt von Männern begehrt war und die ihr Leben aber Christus widmen wollte. Und deshalb hat sie Gott gebeten, sie so zu verunstalten, dass kein Mann sie mehr begehren würde. Und dann hat Gott ihr einen langen Bart wachsen lassen. Und dann war aber ihr Vater so erzürnt darüber, dass er sie wie deinen Gott nagle ich dich ans Kreuz, und hat er sie kreuzigen lassen. Also eine ganz fürchterliche Geschichte. So, aber ausschlaggebend war ein Bild, was ursprünglich aus Luca stammt, nämlich einfach der Christus, der triumphierend dargestellt. Christus Triumphans heißt es in der Kunstgeschichte. Und so ein Bild kennen wir zum Beispiel aus Neufahren bei Freising. Neufahren bei Freising kennen wir jetzt gerade noch als Autobahnabfahrt oder wenn man an den Flughafen muss oder so. Aber das ist tatsächlich ein sehr alter Ort mit alter Geschichte und da gibt es eine Kirche, die der heiligen Vilgefortis geweiht ist. Und da
ein ganz rares Patrozinium.
Und da kann man sich wirklich diese Darstellung anschauen von dieser angeblichen Jungfrau mit Bart. Und in Wirklichkeit ist es so, dass es vor sehr langer Zeit, also in romanischer, frühromanischer Zeit, wurde der Christus nicht als leidender Christus dargestellt oder ottonischer Zeit vorher noch, als leidender Christus dargestellt, sondern als triumphierender Christus, der aufrecht steht, mit einem langen Gewand, einer langen Tunika bekleidet ist, die Augen offen hat, also ein siegreicher Christus und nicht ein gestorbener, leidender, zusammengefallener Christus.
Das ist eine ganz eigene Geschichte, finde ich. Das habe ich mir auch schon ein bisschen beschäftigt in der Fastenzeit, in der Karwoche. Die Geschichte der Kruzifixdarstellungen oder Kreuzdarstellungen. Genau. Und da bin ich da auch drauf gekommen. Bei mir in der Gegend, schönes Beispiel, jetzt nicht, vielleicht nicht ganz genau in deiner Beschreibung, aber auch so ein Christus Triumphans, der große Gott von Altenstadt in der romanischen Basilika in Altenstadt bei Schongau. Da ist genau diese Darstellung, wo ein Zuversicht verströmender Christus den ganzen Kirchenraum erfüllt.
Genau. Und der hat natürlich auch eine andere Funktion gehabt gegenüber den Betrachtern. Da haben die Leute den angeschaut und haben gesehen, Christus siegt über den Tod. Mhm. Der kommt quasi scheinbar unverletzt aus dieser Kreuzigung hervor, aus seinem Sterben hervor. Und später hat man dann den Christus, der Mitleiden machen sollte. Ja? Mhm. Der also so grausam leiden musste am Kreuz und so zusammengefallen war und bleich und nur mit einem Lendentuch bekleidet, der also die Menschen zum Mitleiden eingeladen hat, während der andere vorher den Triumph des Christentums und den Triumph von Christus über den Tod darstellen wollte. Mhm. So, und das wurde irgendwann nicht mehr verstanden und auch diese Bekleidung wurde nicht mehr verstanden, dass also eine männliche Figur, nämlich Christus, mit einem langen Gewand, einer langen Tunika bekleidet ist. Und so ist dann die Geschichte entstanden, dass das diese Jungfrau, der Gott einen Bart hat wachsen lassen und ihr Vater hat sie gekreuzigt, also eine vollkommen absurde Geschichte, die da entstanden ist. Und die dann eben Vilge Fortis, von Virgo Fortis, von der tapferen Jungfrau heißt, oder auch aus dem Niederrhein, aus dem Rheinland kommend, aus den Niederlanden kommend, die heilige Ontkomma. Die heilige Ontkomma oder Untkummer, also ohne Kummer, die Entkümmerte, was dann im Deutschen zur Kümmernis wurde. Mhm. Weil die heilige Ontkomma, die kommt also aus dem Nordwesten und das wurde dann bei uns zur heiligen Kümmernis. Ab dem 14., 15. Jahrhundert ist die Verehrung schon nachgewiesen und kam dann nach Süddeutschland und in den in den Alpenraum, wo also viele Kümmernisdarstellungen verbreitet sind.
Ach, das
sind
dann schon.
Und da gehört eigentlich auch noch ein Volto Santo Kreuz aus Lucca dazu, was dann das Volto Santo ist das heilige Antlitz, ja? Mhm. Das ist ein ganz berühmtes Kreuz aus Lucca in Italien, was da zu einer sehr viel besuchten Wallfahrt geführt hat und wo eben auch also ein triumphierender Christus dargestellt wird. Und diese Darstellung hat sich dann vermischt mit dieser eigenartigen Vilge Fortis oder Kümmernis-Darstellung, die aus den Niederlanden eigentlich kam. Und es gibt sowohl bei dem Kreuz aus Lucca als auch bei der heiligen Vilge Fortis noch eine zweite Geschichte, die muss ich auch noch kurz erzählen, weil die oft dargestellt wird, dass nämlich ein armer Spielmann vor dieser Kreuzdarstellung gespielt hat in seiner Not und seine Not Christus geklagt hat und dann hat das Bild einen goldenen Schuh heruntergeworfen zu diesem Spielmann. Und der Spielmann ist mit dem goldenen Schuh abgezogen und hatte dann endlich Geld und was zum Essen. Und dann wurde er aber des Diebstahls bezichtigt, weil er mit dem goldenen Schuh angekommen ist.
Woher soll er einen goldenen Schuh haben?
Eben. Dann wurde er verurteilt und hat sich noch ausbedungen, dass er noch einmal vor diesem Kreuz spielen darf und hat dann in seiner Not, wurde ihm gewährt, noch einmal vor dem Kreuz gespielt. Und dann hat vor Zeugen diese Darstellung den zweiten goldenen Schuh für ihn herabgeworfen. Mhm. Und dann wurde er freigesprochen, weil er beweisen konnte, dass er den nicht gestohlen hat. Aha. Und diese Spielmannslegende wird auch oft dargestellt. Also wenn man ein Bild sieht, wo ein lockiger, bärtiger Christus mit Tunika und drunter ein Mann mit Geige meistens dargestellt ist, dann weiß man, dass man auf eine Darstellung dieser ganz eigenartigen Geschichte gestoßen
ist. Also das nehme
ich
jetzt auf jeden Fall mit, vielleicht auch etliche unserer Hörerinnen und Hörer auch, wenn man in Kirchen geht und heiligen Darstellungen sieht oder einfach ja, christliche Darstellungen, dass man das Bildprogramm versteht, muss man sich tatsächlich ein bisschen was anlesen oder sich vorbereiten, damit man das Bild, wie du vorhin schon gesagt hast, lesen kann. Die heilige Kümmernis, Vilge Fortis, Wetterregel gibt es zu ihr nicht, zur Margarete aber schon, was ja am gleichen Tag ist. Gell?
Zur Margarete am gleichen Tag gibt es einige Wetterregeln, weil die Margarete ja eben sehr bekannt war. Und da heißt zum Beispiel, Regen am Margaretentag bringt Hunger und Klag. Also 20.07., das ist am Freitag oder Samstag. Gell?
Jetzt am Samstag, genau.
Und an Margaretenregen bringt Heu und Nüssen keinen Segen. Das ist auch nicht gut. Also wir hoffen, dass es schön ist. Margaretenregen wird erst nach Monatsfrist sich legen. Also wir drücken alle die Daumen, dass es am Margareta schön ist.
Am Samstag schön ist.
Dass am Samstag schön ist, genau.
Habe die Ehre auf BR Heimat. Wir reden über Namenstage und Brauchtum und Wetterregeln um sie herum im Juli. Der 22. Juli, heute in einer Woche, der ist der Gedenktag der heiligen Maria Magdalena. Eine wichtige Figur im Evangelium.
die Maria Magdalena. Also die heißt Maria Magdalena eigentlich die Maria aus Magdala. Also Magdala ist der Ort, aus dem sie kam. Also die Magdalena ist die Maria aus Magdala, die angeblich viele Sünden verschiedener Art begangen hat und dann 30 Jahre in der Wüste geweint hat und ihre Sünden bedauert hat. Und dann ist sie von Christus in seine Gefolgschaft aufgenommen worden, muss man sagen. Sie war ja, also die Jünger waren ja alle männlich, aber die Forschung nimmt an, dass sie eine sehr enge Vertraute von ihm war, also wie eine Jüngerin eigentlich, eine weibliche Jüngerin, also eine ganz enge Mitstreiterin von Christus, sagt die Forschung. Und deshalb war sie auch bei der Kreuzigung dabei und da ist diese Wetterregel draus entstanden. Ein großer Bogen von der Kreuzigung bis zur modernen Wetterregel.
Ja.
An Magdalena regnet es gern, weil sie weint um ihren Herrn. Also das ist die bekannteste Wetterregel. Und da weiß man schon, dass die Menschen früher grob die Geschichte der Magdalena kannten. Also die wussten schon, dass die immer unterm Kreuz dargestellt ist mit natürlich Johannes, der Maria, Mutter Gottes, und die Maria Magdalena sind da meistens dargestellt. Und das wussten die Leute früher. Und so ist eben diese Wetterregel entstanden: An Magdalena regnet es gern, weil sie weint um ihren Herrn. Namenstag hat die Magdalena am 22.07. Also so sehr wir hoffen, dass es am 20.07. am Margaretentag schön Wetter ist, so sehr müssen wir damit rechnen, dass am Magdalenentag zwei Tage später regnet. Weil es da schon heißt, da regnet es gern, weil sie weint um ihren Herrn. Also irgendwie haben die Leute sich mit den Wetterregeln das aber auch so hingedreht, wie es gerade der Fall war. Also die haben für den Regen und für das schöne Wetter eine Erklärung gehabt. Die Magdalena, wie gesagt, eine ganz wichtige Heilige, die tatsächlich auch in den heiligen Geschichten immer eng mit Christus verknüpft ist und mit ihm sehr eng verbunden ist. Sie sieht auch den Auferstandenen, wo er auferstanden ist und den Jüngern begegnet, ist auch die Magdalena, sieht den auch mit dieser Noli me Tangere-Geschichte, du sollst mich nicht berühren. Ja? Also wie gesagt, sehr, sehr wichtig, diese Magdalena. Und das war auch in München so. Da, wo heute das Schloss Nymphenburg steht, gab es, da war eine Hofmark und in dieser Hofmark gab es eine Hofmarkskapelle. Das ist schon 1315 nachgewiesen, diese Hofmarkskapelle. Die hat es aber sicher schon länger gegeben. Und die Menschen sind sehr eifrig dahin gewallfahrtet zu dieser Magdalenenkapelle in der Hofmark, die da steht, wo heute Nymphenburg ist. Das wissen wir aus einem Stich von Michael Wening, der da diese Magdalenenkapelle auch auf seinen Stichen dargestellt hat und geschrieben hat, dass es da alljährlich am Festtag der Maria Magdalena schon einen großen Zulauf aus München und anderwärts gegeben hat. Das war 1701. Ein Jahr später schon kam der Max Emanuel, der Kurfürst, daher und hat die Magdalenenkapelle abgebrochen. Aber offenbar war ihm nicht ganz wohl dabei, weil er ja das Schloss Nymphenburg erweitert hat um diese Seitenflügel. Er hat dann die Magdalenenkapelle abgebrochen, hat aber sich quasi zur Buße, sage ich jetzt, interpretiere ich jetzt mal rein, die Magdalenenklause erbauen lassen im Nymphenburger Park. Die kennen wir heute noch, weil er, schätze ich mal, Angst gehabt hat, die Magdalena einfach so abzureißen und komplett zu tilgen.
Tut nicht gut, ja.
Genau, hat er sich die Magdalenenklause bauen lassen. Und wer die Magdalenenklause im Nymphenburger Park besucht und zum ersten Mal sieht, der denkt, die könnten sie auch mal renovieren. Weil die nämlich sehr ruinös ausschaut und von Rissen durchzogen ist und der Putz bröckelt ab. Teilweise sieht man die Ziegel und so. Und die war aber von Anfang an so, die war so gedacht, das ist ein Ruinenbauwerk, die also an die Vergänglichkeit erinnern soll. Also das ist ein ganzes Bauwerk als Memento Mori, als Erinnerung an die Sterblichkeit. Und das war ja diese barocke Gegensätze, dass die einerseits wild gefeiert haben und eigenartige Feste, teilweise ausschweifende Feste gefeiert haben und dann sich wieder zur Buße zurückgezogen haben. Und dazu diente für den Max Emanuel und seine Nachfolger die Magdalenenklause. Da gab es auch eine Darstellung, oder gibt es immer noch, eine Darstellung der heiligen Magdalena drin in einer Grotte. In dieser Grotte, da lief Wasser rein. Und das haben die Leute sich auch geholt, weil nämlich dann diese Verehrung von der ursprünglichen Hofmarkskapelle zur Magdalena hat sich dann auf diese Magdalenenklause und die Grotte mit der Magdalena, mit dem Wasser in der Magdalenenklause konzentriert. Und diese jährliche Wallfahrt dahin zur Magdalena, die war so lebhaft, dass auch der Kurfürst sich der Geschichte nicht verschließen konnte. Und so hat er erst einen Tag und dann drei Tage seinen Nymphenburger Park aufgemacht, damit das gemeine Volk sozusagen, also eine Geschichte, die man damals, die sehr ungehörig war damals sogar, die man sich gar nicht vorstellen konnte, hat aufgemacht, damit das Volk da seine Magdalenenwallfahrt feiern konnte. Und wo so viele Leute zum Wallfahren zusammenkommen, das sind die Kirmesleute, die Schausteller, die Schankbetriebe nicht weit. Und die haben dann so im Schlossrondell haben die dann so ihre Bratwurstbuden aufgeschenkt und Bier ausgeschenkt und so. Und es wurde dann irgendwann zu eng und dann ist das Magdalenenfest jährlich im Juli um den Namenstag der heiligen Magdalena herum an verschiedene Stationen in München gezogen, bis es schließlich im Königlichen Hirschgarten gelandet ist, jetzt im Westen von München. Und da findet es immer noch statt. Und das ist jetzt ein kleines Volksfest geworden, was nicht nur zwei oder drei Tage dauert, sondern ich glaube sogar länger als eine ganze Woche, immer um den Namenstag der heiligen Magdalena herum. Dieses Jahr hat es schon lang angefangen und dauert noch bis zum 21. Juli im Hirschgarten. Ein kleines familiäres Volksfest mit Karussell und allem Möglichen. Und zwischendurch kann man im Biergarten gehen. Also es ist sehr beschaulich, das Magdalenenfest.
Über die Magdalena haben wir gerade gesprochen und über das Magdalenenfest im Hirschgarten in München. Der Gedenktag der heiligen Maria Magdalena, der 22. Juli. Am 23. Juli, da steht im Kalender, dass die Hundstage beginnen. Nun gar nichts Christliches, ganz was Profanes. Woher? Ich habe es schon mal gelesen, wollte es noch für die Sendung noch mal nachschauen, dass ihr ein bisschen besser Bescheid weißt, aber jetzt musst du alles erzählen. Die Hundstage, woher kommt das? Das hat mit Astronomie zu tun, das weiß ich.
Ja, die kommen, also der Name Hundstage, also Hund, kommt von dem Hundsstern Sirius, im Sternbild des großen Hundes. Und zwar haben das schon die Ägypter beobachtet, also 2000 vor Christus umeinander, haben die Ägypter das schon beobachtet, dass während der Hundstage, die vom 23. Juli bis zum 23. August dauern, bei Sonnenaufgang dieser Hundsstern Sirius in dem Sternbild des großen Hundes zu sehen ist. Und diesen gleichzeitigen Aufgang von Hundsstern und Sonne, nachdem der tagelang hat man vorher einfach nicht gesehen, der galt dann als Initiator, als Bringer der Nilflut. Und diese Nilflut bei den alten Ägyptern, die war ja heiß ersehnt, weil die diesen fruchtbaren Nilschlamm über die Felder verteilt hat und damit für die Landwirtschaft in der Nilumgebung einfach sehr wichtig war. Also das war quasi eine altägyptische Wetterregel von vor insgesamt 4000 Jahren, weil es 2000 vor Christus war. Dass also dieser Sirius, der da zum ersten Mal sichtbar aufgeht, am 23. Juli damals, die Nilflut, also die Bedingungen für ein fruchtbares Jahr bringen. So, inzwischen hat sich das verschoben. Natürlich, dieser Tag ist nicht mehr der 23. Juli, sondern das hat sich um mehr als 4 Wochen nach hinten verschoben. Denn eigentlich geht jetzt dieser Hundssternaufgang da zu dieser besonderen Zeit am 30. August auf bei uns. Das heißt, eigentlich, wenn man jetzt nach diesen alten Voraussetzungen mit dem Hundsstern und so weiter gehen würde, müsste man die Hundstage am 30. August beginnen lassen. Aber die Hundstage sind also seit altägyptischen und seit griechischen und römischen Zeiten, gelten die als halt diese heißeste Zeit des Jahres.
Also das ging auf die Griechen, haben sich da auch die war das bedeutsames Datum und die Römer dann in der Nachfolge.
Auch die Römer, die haben das dann Dies Canicularis genannt, also das waren dann die hundischen Tage sozusagen. Die haben das auch übernommen.
Auf Französisch heißt auch, da ist der Hund drin, das lateinische Wort canicule, so Affenhitze, die Hundstage.
Also Hund, ja, genau. La Canicule, auf Italienisch La Canicola und auf Englisch sogar die Dog Days. Also das kommt alles von diesem Hundsstern. Und wir begehen, also wir bezeichnen aber heute noch diesen Zeitraum zwischen 23. Juli und 23. August als die Hundstage, obwohl sich die meteorologischen Voraussetzungen eigentlich auf Ende August verschoben haben. Die gelten als die allerheißesten Tage. Das ist die heiße Zeit, die Hundstage. Und das heißt, bis heute, wie die Hundstage eingehen, so gehen sie aus. Also müssen wir auch am 23. Juli schauen. Wenn es nämlich da schön ist und die Hundstage schön anfangen, dann gehen sie auch schön aus und dann ist es einfach länger schön. Früher hat man im Übrigen gedacht, dass das eine gefährliche Zeit ist. Der Hund war ja also ein nicht sehr angesehenes Tier. Und da hat man gedacht, das ist eine gefährliche Zeit, die Unglück bringt. Da darf man nicht Haar waschen und sich nicht waschen und so weiter. Was natürlich nicht zu empfehlen ist, wenn es zu heiß ist.
Ja. für Gefahren zuständig oder Gefahrabwendung ist der nächste Heilige, wenn wir auf den noch zu sprechen kommen. Wichtiger Heiliger für die Reisenden, dass man gut ans Ziel kommt, dass einem nichts passiert auf der Reise, zu Fuß, zu Pferd, auch heutzutage Auto. Es gibt ja sogar Autosegnungen in seinem Namen. Das ist der Christophorus.
Das ist der Christophorus, genau. Und also als ich klein war, hat es sogar noch in jedem Auto eine Christophorus-Plakette gegeben. Das waren diese Metallplaketten, die haben wir irgendwo aufs Armaturenbrett geklebt und die sollten den Autofahrer, die Autofahrerin beschützen. Diese Christophorus-Plaketten gibt es auch fürs Radl und fürs Motorrad. Ich weiß aber nicht, ob es die heute noch gibt. Und dieser Christophorus ist wieder eine Figur, die aus antiken Zeiten kommt, in der sich verschiedene antike und nachantike Geschichten vermischt haben. Also es gibt eine griechische Legende von einem hundsköpfigen Riesen, da sind wir schon wieder beim Hund, der also als verachtenswertes Tier gegolten hat. Und ein hundsköpfiger Riese, das war also ein unsympathischer Mensch eher. Und auch die Legenda Aurea, die dann eigentlich diese Christusträgerlegende zum ersten Mal erzählt hat, von dem Jakobus de Voragine im 13. Jahrhundert, der ja sehr viel, Legenda Aurea, der da sehr viele Heiligenlegenden zusammengeschrieben hat und ausgedichtet hat und so weiter. Also das war die Basis für viele Heiligenlegenden, da diese Legenda Aurea. Und da ist diese Christusträgerlegende auch sehr ausführlich drin. Und da soll es ein Ophorus gewesen sein, ein Mann namens Ophorus, der also Menschen übergesetzt hat über einen Fluss. Und dann kam da wollte ein Kind rübergetragen werden und dann hat er das Kind auf die Schulter genommen. Das sind diese berühmten Darstellungen. Und während er mit dem Kind auf der Schulter und mit dem Stab in der anderen Hand durch den Fluss wartet, wird das Kind immer schwerer und immer schwerer und immer schwerer. Und mit großer Mühe erreicht er noch das drübere Ufer und kann das Kind dann absetzen. Und dieses Kind stellt sich dann raus, dass es Christus war. Und der sagt zu ihm, Christophorus oder Ophorus, du hast die ganze Welt auf deinen Schultern getragen. Und ab sofort darfst du dich Christophorus eben nennen, weil vorher hieß er Ophorus. Das ist diese berühmte Legende, dass er den Christuskind über den Fluss getragen hat. Und dann hat er ja noch diesen Stab in der Hand. Da gibt es auch wieder Legenden, dass er einen Eisenstab hatte. Den hat er dann auf den Boden gestoßen und der hat gegrünt. Also auch wieder so ein Wunder, was durch diese Christusgeschichte verursacht worden ist. Deshalb ist er eben meistens dargestellt mit einem Kind auf der Schulter, als riesenhafter Kerl, mit einem riesenhaften Stab in der Hand, der womöglich sogar grünt. Und so ist er eben, aus diesem Grund ist er auch zum Patron aller Unterwegsseienden geworden. Die Schiffer, die Flussschiffer, die Seeschifffahrer, die zu Fuß Reisenden, die Pilger, also alle, die unterwegs waren, haben den Christoph als Patron oder Christophorus als Patron angefleht. Und deshalb gibt es auch so viele Christophorus-Darstellungen. Entweder an der Ausgangswand einer Kirche, wenn man nämlich rausgeht, dass man nochmal einen Christophorus sieht, oder sogar an den Außenwänden von Häusern, von Wohnhäusern und von Kirchen, weil es nämlich In der frühen Neuzeit, so vom 13. bis zum 16. Jahrhundert ungefähr, hat es geheißen, wenn man einmal am Tag ein Christophorusbild anschaut, dann ist man für 24 Stunden vor einem plötzlichen Tod gefeit.
Wie kam das? Also das hat ja mit der Reise nichts zu tun oder hat es mit der Reise ins Jenseits zu tun oder ins Paradies oder wie auch immer? Woher kommt das?
Das wurde in viele Richtungen ausgedeutet. Dass der Christophorus einfach einen umfassenden Schutz bedeutet. Mhm. Und jeden, der unterwegs ist, also auch wenn man jetzt nur auf dem Feld oder auf dem Berg oder sonst wo unterwegs ist, für alle weiteren Unternehmungen an dem Tag beschützt einen der Christophorus. Also für das Unterwegssein, mhm, für eine Unternehmung und so. Und deshalb, also gerade wenn man in Südtirol mit offenen Augen durch die Gegend geht, dann sieht man in Bozen noch an Wohnhäusern, plötzlich steht man vor einem riesenhaften Christophorus. Mhm. Und auch bei uns in nördlich der Alpen, mhm, also diese riesengroßen Christophorus-Darstellungen, die dienten dazu, dass man vor einem plötzlichen Tod gefeit ist.
Am 25. Juli folgt schon wieder ein bedeutsamer Tag im Jahreslauf, im bäuerlichen Jahreslauf und auch bei uns auf den Almen und Alpen ein bedeutsamer Tag. Jakobi Kirbe, Jakobi Kirchweih, der Gedenktag des heiligen Jakobus. Also, ja, vielleicht einer der bekanntesten Heiligen. Natürlich auch in jüngerer Zeit vielen nicht religiös so affinen Menschen bekannt durch den Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Jakobswege gibt es ja in allen Ländern in Europa, kann man die finden. Und über den Jakob müssen wir jetzt natürlich auch ein paar Worte verlieren.
Ja, das ist ein eben enorm wichtiger Heiliger. Du hast mir schon aus dem Mund genommen. Ich wollte gerade sagen, also früher war er wichtig für die Almerinnen und für die Senner. Und für die Bauern, weil er halt seinen Namenstag am 25. Juli mitten in der Almzeit liegt, also direkt in der Mitte der Almzeit mehr oder weniger, ja, also vorher zwei Monate, hinterher zwei Monate. Und heute ist er wichtig, weil so viele Leute den Jakobsweg gehen und weil einfach diese Wallfahrt nach Santiago de Compostela in Nordspanien sehr bekannt ist und sehr beliebt ist, also auch bei Leuten, die einfach nur wandern wollen oder einfach so ein Erlebnis haben wollen. Die pilgern nach Santiago de Compostela. Das war einst die drittwichtigste Wallfahrt der Welt nach Jerusalem und Rom, war Santiago de Compostela. Mhm. Und Santiago, das ist das spanische Santiago, also der heilige Jakob, mhm, Santiago. Mhm. De Compostela heißt der Ort und Compostela ist der Campostela, das Sternenfeld. Da sind nach vielen wundersamen Vorkommnissen ist da das angebliche Grab von dem heiligen Jakob entdeckt worden. Und dann hat man eine Kathedrale gebaut, die heutige Kathedrale von Santiago de Compostela, mhm, nahe des Sternenfeldes. Das war ein römischer Kultplatz schon damals, der Campo di Sella. Und so ist diese Kathedrale Santiago de Compostela mit der Jakobsverehrung entstanden und diese Wallfahrt auch. Bei uns ist der Jakob mit seinem Namenstag mitten in der Almzeit ein wichtiger Almheiliger gewesen, weil es wirklich früher auch ein Almfeiertag war. Da sind die Almbauern auf die Alm gekommen und haben einmal nach dem Rechten geschaut. Das haben sie öfter gemacht, aber an Jakob halt auch, weil es nämlich geheißen hat, dass bis zum Jakobstag am 25. Juli der Milchertrag steigt der Kühe, weil da gerade alles frisch wächst und das Gras ist vorhanden und so. Und ab dem Jakobstag geht der Milchertrag wieder zurück, weil die Viecher dann natürlich das Gras abgefressen haben. Also heuer tun sie es ein bisschen schwer wahrscheinlich, ja, weil es so nass und so feucht ist, dass das schon ziemlich viel wächst, gehe ich mal davon aus, und dass es auch keine Wasserknappheit gibt auf den Almen. Aber früher hat es eben geheißen, Jakobi an Schluck geht der Milchertrag zurück, Jakobi an Schluck, Laurenzi an Ruck. Das am 10.8. und auf Bartolmäh gar nichts mehr. Also es reimt dich oder ich fress dich. Aber der Bartolomäus hat am 24.8. und das war halt dann auch ein berühmter Heiliger. Also an Jakobi, ab Jakobi geht der Milchertrag zurück. Und da gab es dann eben so kleine Feiern auf den Almen mit dem Milchmessen, wo man dann den Milchertrag gemessen hat. Und wo man einfach eine kleine Jakobsfeier auf der Alm gemacht hat, wo es Jakobsmessen gab. Es gab Jakobskapellen, zu denen die Sennerinnen gegangen sind. Also der Almheilige schlechthin, der, mhm, heilige Jakobus.
Woher kommt im Tal Jakobi Duld? Warum macht man da gerade ein Duld oder einen Jahrmarkt oder sowas? Wie in München, die Auer Duld zum Beispiel?
Ja, weil die hat am Jakobsplatz stattgefunden, ganze Zeit lang. Und außerdem ist sie ja um die Zeit rum, um den Namenstag des heiligen Jakob. Das ist die Jakobi Duld. Dann gibt es die Kirchweihduld und so weiter. Mhm. Also das hat zwei Gründe.
Jetzt schaue ich gerade auf die Uhr. Ein Satz noch. oder zwei Sätze zur Anna, die am 26.07. folgt. Anna und Joachim am Tag und der gleiche Tag die Eltern von der Gottesmutter Maria.
Genau, deswegen dürfen wir die Anna auf keinen Fall vergessen, auch wenn jetzt schon die Nachrichten bald kommen, weil die heilige Anna am 26. Juli Namenstag hat und es mindestens so viele Annas gibt wie Magdalenas, also beide sehr beliebte Taufnamen. Und die heilige Anna als die Patronin der Mütter, der Frauen, war also viele Jahrhunderte, vielleicht sogar mehr verehrt als die Gottesmutter Maria. Mhm. Deswegen muss man am 26. Juli unbedingt allen Annas gratulieren und natürlich auch den Joachims.
Das war unser Vormittagsratsch. Habe die Ehre mit unserer Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher. Hat mich gefreut, dass du aus dem Chiemgau nach München gekommen bist und uns da Einblicke gegeben hast, zum Beispiel in die Apostelteilung und den, wie heißt er schon wieder, der gruselige, der Bill...
Die heilige Wilgefortis.
Der Bilmeschneider. Ja, genau. Dorothea, danke dir schön.
Ja, vielen Dank dir auch.
Nimm den Christophorus mit, eine gute Rückreise in den Chiemgau. Ja, und bis zum nächsten Mal. Schönen Tag.
Danke dir auch.
Für die.